Der Predigtext steht im Anfang der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 4 bis 11. Und das Thema der Predigt lautet Verlust des Sichtbaren. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, von Jerusalem nicht zu weichen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Als sie nun zusammengekommen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, euch gebührt es nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater nach seiner eigenen Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Und als er dies gesprochen hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, so dass er ihren Blicken entschwand. Und als sie zum Himmel aufschauten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die sagten, ihr galiläischen Männer, was steht ihr da und blickt zum Himmel auf? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel emporgehoben worden ist, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Liebe Gemeinde, die Sonntage des Jahres sind nicht alle gleich. Sie reihen sich nicht wie eine Perlenkette, auf einer Perlenkette die Perlen aneinander. Und wir würden sozusagen jedes Jahr einfach jeden Sonntag wiederholen. Die christliche Kirche hat nicht nur jedem einzelnen Sonntag einen Namen gegeben, mindestens auch eine Bezeichnung. Sie hat auch einzelne Tage besonders hervorgehoben als Feiertage. Und alle anderen Sonntage hat sie auf diese Feiertage hin bezogen und ihnen ihren Namen gegeben. Gefeiert werden die Tage, die für unser Heil entscheidende Ereignisse im Leben Jesu kennzeichnen. So machen wir mit jedem Sonntag einen Gang durch das sogenannte Kirchenjahr und sind unterwegs nicht nur in der Zeit der Weltgeschichte, sondern eben in der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen, in die unser Leben eingebettet ist. Wir sollen mit den Sonntagen und Feiertagen unser Leben nicht nur an unseren Bedürfnissen und an unseren Befindlichkeiten messen, beispielsweise das Bedürfnis nach Erholung, sondern an den Taten Gottes für unser Leben. Und das könnte auch für unsere Bedürfnisse gelegentlich entscheidend werden. Am heutigen Sonntag widmen wir uns nun dem Ereignis der Auffahrt Christi, auch Christi Himmelfahrt genannt. Eigentlich war dieser Tag am letzten Donnerstag, aber da haben wir ihm keinen Gottesdienst gewidmet. Er hat in unserem Leben eigentlich keinen Platz. Darum habe ich ihn herübergerettet in diesen Sonntag. Auffahrt 40 Tage nach Ostern. Pfingsten 10 Tage nach Auffahrt. oder 50 Tage nach Ostern. Pentakosta, 50 Tage. Darum diese Bezeichnungen. Wir haben es vorgezogen, diesen Auffahrtstag, 40 Tage nach Ostern, sozusagen als einen gottesdienstfreien Feiertag zu feiern. Wir haben mit einem kleinen Buchstabenwechsel ihm einen neuen Namen gegeben, so ganz unmerklich, und ihn unseren Bedürfnissen angepasst. Statt Auffahrt haben wir das F in ein S gewechselt, und damit wird aus dem Auffahrt ein Ausfahrtstag. Damit aber haben wir dieser Bewegung eine entscheidend andere Richtung gegeben. Denn Auffahrt ist eine vertikale Sache, Ausfahrt eine horizontale. Und damit haben wir diesen Tag unserem Leben gleich gemacht. Vielleicht unseren Bedürfnissen. Der Tag erreicht unser Gefühl nicht. Im Unterschied zu Weihnachten, das unser Gefühl zutiefst erreicht, und auch Karfreitag, das mit dem Leiden und Sterben unseres Herrn unser Gefühl gar verletzt, oder Ostern, wo wir endlich getröstet werden durch den Sieg über den Tod. Und selbst Pfingsten, wo wir eine Ahnung haben bis in unser Gefühl hinein, was es heißen könnte, von der Kraft Gottes berührt oder gar erfüllt zu werden. Aber Auffahrt, damit können wir nichts anfangen. Dennoch, nicht Ostern, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, sondern die Auffahrt, auch Himmelfahrt genannt, die den Eingang Jesu Christi in den Himmel beschreibt, ist der krönende Abschluss seines Lebens. Nicht Ostern, Himmelfahrt. Und ohne diesen Abschluss wäre alles, aber auch alles vergeblich gewesen. Auch sein Sterben, auch seine Auferstehung. Was ist dieser krönende Abschluss seines Lebens? Jesus wurde in den Himmel aufgenommen, zur Rechten des Vaters und eingesetzt als Herr der Welt, aufgrund seines Lebens, seines Sterbens und seiner Auferstehung. Er regiert jetzt im Himmel und auf Erden. Gott hat dem Sohn die Herrschaft übertragen über alles. Was bedeutet es, dem Glauben zu schenken? Den Glauben schenken muss man dem schon. So offenkundig, so sichtbar ist das ja nun gar nicht. Für unsere Augen sieht es zumindest auf der Erde ganz anders aus. Da regieren Menschen in einem gefallenen Geist, trotz all ihren Bemühungen. Und es sieht nicht gut aus auf der Erde. Wenn man bedenkt, wie viele Millionen Jahre es gebraucht hat, bis die Erde für uns Menschen bereit war, uns aufzunehmen, bewohnbar wurde, sollten wir in unserer schnelllebigen Zeit uns daran erinnern, dass es vielleicht für die Ereignisse zur Vollendung der Menschheit Zeit braucht. Viel mehr Zeit braucht. bis ganz offenbar wird, was in der verborgenen Welt heute Wirklichkeit ist, auch über diese Erde. Wir sollten es eigentlich wissen, dass alle großen sichtbaren Ereignisse eine oft lange Vorgeschichte im Unsichtbaren haben. Es besteht ein Austausch, ein fortschreitender Wechsel in den Ereignissen, die sich im Sichtbaren ausdrücken, manifestieren, in Erscheinung treten und dann wieder, nachdem sie ihre Aufgabe erfüllt haben, in die verborgene Welt des Unsichtbaren eingehen, um auf neue, veränderte Weise wieder im Sichtbaren zu erscheinen, wie es dann an Pfingsten deutlich wird. So ist Jesus aus der Ewigkeit kommend eingetreten in diese sichtbare Welt und ihre Geschichte. Ist selbst mit seinem Leben Geschichte geworden und mit der Himmelfahrt wieder eingegangen in die verborgene Welt Gottes. An Pfingsten aber, in der Ausgießung des Heiligen Geistes, wiederum in dieser sichtbaren Welt in Erscheinung getreten, wenn auch auf andere Weise. Das letzte Gespräch Jesu mit seinen Jüngern am Ölberg macht einiges, ja das Wesentliche dieses Ereignisses deutlich. Jesus bereitet seine Jünger auf die Zeit vor, in der sie auf seine sichtbare Gegenwart würden verzichten müssen. Nach wie vor auch unser größtes Problem. Zumindest glauben wir das. Alle Suche nach absoluten Autoritäten, alles, was Menschen mit Menschen machen, indem sie sie erhöhen zu einer Autorität über ihr Leben, ist im Grunde Ausdruck dafür, dass wir es nicht aushalten, den sichtbaren Jesus nicht mehr unter uns zu haben. Und nicht zu ihm pilgern zu können, nach Jerusalem oder wohin auch immer auf dieser Erde. Jesus verheißt seinen Jüngern den Heiligen, den Besonderen, den Gottesgeist. Die Rückfrage der Jünger aber ist nicht auf diesen Geist gerichtet. Nicht etwa so, was ist das für ein Geist? Was wird das für ein Tag sein? Sondern ihre Rückfrage ist auf das alles Entscheidende dieser Welt gerichtet, soweit unsere Augen diese Welt nur sehen und unser Herz es erleben kann. Auf die Frage nach der Macht. Nach der Macht in dieser Welt. Das muss es gewesen sein, was sie in der Verborgenheit ihres Herzens durch die 3 Jahre ständig bewegt hatte, seit er sie weggerufen hatte aus ihren Berufen und Familien in die Gemeinschaft mit ihm. Stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Mit dieser Frage waren sie in Wahrheit ausgefüllt. Unter dieser Frage der Macht in dieser Welt haben sie ihr Leben mit Jesus gelebt. Und dies ist die Frage unserer Zeit und unseres Lebens. Das Reich. Das ist die Frage, die die Christen seit Jahrhunderten stellen im Blick auf ihren Einfluss auf die Gesellschaft. Wie kriegen wir eine vernünftige Gesellschaft her? Wie können wir Einfluss nehmen auf eine Politik zum Wohl der Menschen und von uns selbst? Welche Partei vertritt am ehesten das Reich? Könnte sich christlich nennen? Welche Regierung entspricht den Gedanken Gottes? Was entspricht dem Reich Gottes bei den Abstimmungen? Wie könnten wir Gerechtigkeit in unsere Verhältnisse bringen? Wie werden wir fertig mit der Gewissensfrage in diesem Leben, im Blick auf unsere Entscheidungen im Beruf und Familie? Wie halten wir es mit Leben und Sterben aller Menschen? Auch mit unserem eigenen? Das ist die Frage nach dem Reich. Nach der Wiederherstellung jener uralten Sehnsucht der Menschen, die im Volk Israel seine überragende Bedeutung bekommen hat und nicht eine Frage unter anderem war, sondern ihre Existenzfrage in dieser Welt. Ihnen galt die Verheißung Gottes, dass er sein Reich aufrichten wollte, auf dieser Erde, nicht erst im Himmel. Wo Himmel und Erde zusammenkommen, auf dieser Erde, da ist das Reich Gottes. Uralte Sehnsucht der Menschen vermischt mit all den Hoffnungen, die nun einmal in uns Menschen leben, zu Recht in uns leben. Jesu Antwort setzt ihrer Frage die Grenze und zeigt ihnen die Aufgabe ihres Lebens. Die Grenze? Zeit und Stunde zu wissen gebührt euch nicht. Es gibt für unsere Sehnsucht nach dem Reich eine Grenze. Und nun werdet ihr vielleicht sagen, das interessiert mich sowieso nicht. Zeit und Stunde, das ist eine Sache der Sekten. Und wir haben ja schon oft genug gesehen, wie die sich geirrt haben. Unser Problem ist das nicht. Das ist nicht wahr. Jeder Mensch, der mit brennendem Herzen lebt, nicht nur für sich selbst, sondern mit offenen Augen in dieser Welt, ein Mensch, der drin steht in diesem Leben und in den Beziehungen, als ein von Gott Ergriffener, wird an der Spannung dieser Weltgeschichte leiden. Und dann wird die Frage nach der Zeit für ihn keine Luxusfrage, sondern eine Existenzfrage. Wie lange noch, Herr, wie lange noch? Die Frage stellen wir nicht, weil wir glauben, wir hätten nur zu verlieren. Wir hoffen, dass die Zeit möglichst weit hinausgezögert wird, damit wir unser Leben führen können, möglichst alt werden und plötzlich sagen wir dann, Herr, hast du mich vergessen? Dann wird es wieder eine Frage nach der Zeit. Wenn einmal die Stunde kommt, nicht wann muss ich sterben, sondern lieber Gott, wann darf ich sterben? Und diese Gesellschaft wird an dieser Frage noch einmal bitter leiden. Die Frage nach der Zeit kommt für einen jeden von uns. Unweigerlich. Darum tut es gut, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, mitten in diesem sichtbaren Leben, solange Gott uns dafür noch Augen gegeben hat. Denn hinter dieser Frage steht nicht nur die Grenze unserer Macht, sondern das Vertrauen in Gottes Macht. Zeit und Stunde, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Ich denke, die meisten, vielleicht auch unter uns, kennen Augenblicke in ihrem Leben, wo die Versuchung, mindestens die Versuchung auftaucht, im Blick auf Zeit und Stunde ihres Lebens die Macht selbst in die Hand zu nehmen? Weil sie der Macht des Vaters im Blick auf Zeit und Stunde, die er festgesetzt hat, entweder nicht trauen können oder nicht mehr die Kraft haben, dem zu trauen. Nicht mehr die Kraft haben, zu leben. Darum ist dieses Wort von großer Bedeutung, wenn Jesus uns eine Grenze setzt im Blick auf Zeit und unser Herz dem Vertrauen öffnen will, dass der Vater Zeit und Stunde seines Handelns und unseres Lebens, und das ist nun einmal verknüpft im glaubenden Menschen, wenn der Vater Zeit und Stunde in seiner Macht festgesetzt hat. Nun bleibt die Frage, was bleibt für uns? Jesus sagt, Zeuge werdet ihr sein. Zeugen des Sichtbaren und des Unsichtbaren. Es war nicht schwer, den Sichtbaren zu bezeugen. Das haben sie geübt zur Zeit Jesu, als er sie in die Dörfer und Städte schickte und ihnen einen Auftrag gab, zu bezeugen. Und es war ein gutes Gefühl, Jesus im Rücken zu haben. Und zu wissen, dass man in wenigen Stunden oder Tagen zu ihm zurückkehren kann und erzählen kann, was man erlebt hat. Ihm, dem Sichtbaren. Von nun an aber werden sie gerüstet sein müssen, den Unsichtbaren zu bezeugen. Wenn man den Sichtbaren in dieser Welt für sich hat, dann ist man in dieser Welt gesichert. Dann kann man sich auf eine Autorität berufen. Aber wenn man den Unsichtbaren bezeugen soll, ist man in dieser Welt in größter Verlegenheit. Ich habe nicht gesagt, das Unsichtbare. Das ist der Spekulation aller Menschenherzen ausgeliefert. Ich rede von dem Unsichtbaren, zu dem wir beten, an diesem Ort, wieder und wieder, aus unseren Herzen. Um den Unsichtbaren zu bezeugen, bedarf es des Heiligen Geistes. Sein Kommen aber setzt den Verlust des Sichtbaren voraus. Der Sichtbare wird den Jüngern in jener Stunde am Ölberg entnommen. Und es war der größte und tiefste Eingriff in ihr Leben. Der größte und tiefste Eingriff in die Weltgeschichte seit der Geburt Jesu Christi. Wie werden sie mit diesem unwiederbringlichen Verlust eines sichtbaren Jesus fertig werden in ihrem Leben? Wie werden sie ihre Aufgabe erfüllen können, ihn, den Unsichtbaren, zu bezeugen mit ihrem Leben? Und wie sie mit dieser Aufgabe umgehen werden, wird über ihr Leben entscheiden. Sie haben drei Möglichkeiten. Die erste ist, sie fallen in ein Loch. Das ist oft so, wenn uns Sichtbares genommen wird. Sichtbares, auf das wir unsere Hoffnung gesetzt haben, genommen wird, fallen wir in ein Loch. Wenn uns der Sichtbare genommen wird, dann trifft uns Menschen das. Wenn uns ein Mensch genommen wird, ein sichtbarer Mensch genommen wird, dann entsteht eine Leere, die nicht mehr auszufüllen ist. So scheint es. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir den Unsichtbaren, also den Verlust des Sichtbaren, mit der eigenen Sichtbarkeit ersetzen. Mit eigener Autorität, und das war die große Versuchung der christlichen Kirche, der sie über weite Strecken in der Geschichte erlegen ist. Weil Jesus nicht sichtbar war, hat sie sichtbare Menschen, Gestalten und Gebäude und Organisationen an die Stelle des Unsichtbaren gesetzt. Weil der Mensch nach Sichtbarem schreit, weil der Mensch etwas sehen will. Darauf sind wir angelegt, dafür haben wir Augen. Aber eben nicht nur. Weil die tiefste Gefährdung und der tiefste Fall des Menschen darin besteht, dass er den Verlust des Sichtbaren nicht aushält. Und darum das Dritte. Und das war ihnen als Aufgabe gestellt. Den Unsichtbaren zu bezeugen mit ihrem sichtbaren Leben, nicht an seine Stelle zu treten, ihn bezeugen. Das bedeutet, wer den Unsichtbaren bezeugt, verweist mit seinem sichtbaren Leben ständig über sich hinaus. Und sein Leben steht in einem Zusammenhang, der mehr ist als das, was man von einem Menschen sehen kann. Und was er damit auch beweisen kann und belegen kann. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Zeugen Christi in der größten Herausforderung stehen, die es in diesem Leben überhaupt gibt. Die christliche Kirche will ihre Existenz in dieser Welt ständig begründen, indem sie auf ihre sichtbaren Leistungen verweist, weil sie sehr wohl weiß, dass sie mit dem Zeugnis für den Unsichtbaren in der heutigen Welt nicht mehr weit kommt. Und das ist unser Problem. Wir müssen ja uns selbst uns ständig beweisen mit Sichtbarem, weil wir den Verlust des Sichtbaren nicht ertragen. Ich muss gar nicht erst hinweisen auf die vielen Beispiele im Leben. Gar wenn ein Mensch ins Rentenalter tritt und er seine sichtbare Position verliert, wer ist er noch? Etwas so Primitives. Und was will er dann? Sein Leben mit Sichtbarem füllen, weil er es nicht aushält. Das ist keine Anklage. Das ist das Eingeständnis einer erschütternden Wahrheit. Darum sind wir gerufen und von Jesus vor diese Aufgabe gestellt, in das größte Geheimnis, das die Weltgeschichte kennt, ihn, den Unsichtbaren, zu bezeugen, den zu bezeugen, den wir aus der sichtbaren Dimension verloren haben, der uns entnommen worden ist, bewusst. Und dieses Geschehen bezeugt wird als das größte Ereignis für Himmel und Erde seit ihrer Schöpfung, dass Christus eingesetzt worden ist in seine Königsherrschaft. Es muss für die Jünger hart gewesen sein, denn sie haben ja mit ihm gelebt in der stillen Hoffnung, das miterleben zu dürfen. Sie haben ja mal darüber gestritten, wer dann im Reiche Gottes rechts und links von ihm sitzen darf und jetzt ist keiner von ihnen dabei. Dabei sind sie, wenn er ihren Augen entnommen wird. Und was dann geschieht, so scheint es, spielen sie gar keine Rolle. Aber, und das fällt auf, sie müssen in diesem Augenblick weiter gewesen sein als damals, als sie noch um einen Sitz stritten. Menschen streiten ja meistens um einen Sitz. Weil der Sitz Macht verheißt, großer oder kleiner. Aber jetzt müssen sie an einem anderen Ort gewesen sein, in ihrem Innern, denn jetzt streiten sie nicht mehr, jetzt heulen sie auch nicht, denn in ihren Herzen brennt eine Erwartung. Die Erwartung, dass sie mit einer Kraft ausgerüstet werden, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Und das beginnt nun 10 Tage lang ihr Leben zu erfüllen. Und es ist interessant, dass Pfingsten nicht ein Überfall ist, aus heiterem Himmel, sondern dass Pfingsten geschieht in einer inneren Erwartung. Weil das Herz erfüllt ist mit dem Vertrauen darin hinein, dass Jesus sein Wort hält. Wie auch immer, sie hatten keine Ahnung, was Pfingsten heißen würde. Heute glaubt ja jeder, das zu kennen. Aber die hatten wirklich keine Ahnung. Sie wussten nicht, was das bedeuten würde, wenn der Heilige Geist über sie kommen wird. Aber sie wussten, dass das ihre einzige Chance sein würde. Wenn sie ihr Leben vollenden würden wollen in Christus, dann würden sie dieser Kraft bedürfen, um der Spannung zwischen einem sichtbaren Leben und dem Zeugnis eines verborgenen Herrn standhalten zu können. Amen. Jesus, der du der Christus bist, Sohn des Vaters, des Ewigen. Du regierst die Welt. Du der Sohn. Nicht die Mächte, die wir uns wünschen, die wir lieben oder hassen, sondern du. Und du regierst anders, so anders, als wir uns das vorstellen. Und wie wir denken, dass es sein sollte. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Mit dir hat ihre Vollendung begonnen. Und du hast unser Leben hineingerufen in die Vollendung der Geschichte. Und du hast uns warten gelehrt und es immer wieder gesagt, dass wir nicht Opfer werden dessen, was wir sehen können und danach unser Leben richten. Du hast unser Herz ausgerichtet auf jene verborgene Welt, aus der wir leben, im tiefsten Leben. Und unser Herz weiß das. Und im Grunde weiß es die Welt, in ihrer verzweifelten Suche und sich verirren, dass das Sichtbare uns nicht trägt und letztlich auch nicht hält. Aber da hinein bist du gekommen, in diese unsere Welt und unser Leben. Da hinein hast du den Ewigen bezeugt um den Preis deines sichtbaren Lebens. Und wer du warst, das hast du gegeben. in die Sichtbarkeit dieser Welt, in die Hände der Menschen. Jesus, nun da dich der Vater eingesetzt hat, zum Herrn der Welt, beten wir zu dir. Du mögest dich unser so erbarmen, dass unser Herz Vertrauen fasst in dich, neu und tiefer, und die Schöpfung aus deiner Welt in unserem Leben Anfang und Fortgang nimmt, dass das Geborenwerden aus dem Geist in unserer Person sein Werk tut, einer Vollendung entgegen, so wie dein Leben vollendet worden ist, einer Vollendung entgegen, so wie einmal auch die Welt und die Menschheit vollendet sein wird. Und so werden wir dich bezeugen und der Ohnmacht standhalten, dich nicht zeigen zu können. So werden wir dich bezeugen mit unserem sichtbaren und vergänglichen Sein. Unser Leben in die Hände des Ewigen geben, wie du der Sohn. Tochter und Sohn des Ewigen werden in der Ganzheit unseres Lebens, bis unser Leben vollendet ist und du uns dorthin einsetzest, wo du hingegangen bist, uns einen Raum zu bereiten. Amen.